Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 101, Rode'a.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'atu mal Qari'atu wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما قلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das gewaltige Geschehen. Was ist es, das gewaltige Geschehen? Was weißt du schon, was das gewaltige Geschehen ist? Es ist jener Tag, da die Menschen in ihrem Schrecken gleich aufgescheuchten, umherflatternden Faltern sein und die Berge gleich zerschlagener Streichwolle sein werden. Der aber, dessen Waagschale infolge guter Werke, die er tat, schwergewichtig ist, wird in ein beglückendes Leben hineingehen. Doch der, dessen Waagschale aufgrund fehlender guter Werke leichten Gewichtes ist, dessen Heimstatt wird der Höllenschlund sein. Was aber weißt du, was das für ein Ort ist? Es ist hochloderndes, immer da brennendes Feuer.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 4. Mai 2022, gleich dem 14. Ordi Behesht 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Die Bedeutung wissensbasierter Produktion in der iranischen Wirtschaft. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Beziehungen zwischen Iran und Kuwait sollten zu ihrer wahren Kapazität zurückkehren. Amir Abdullahian, Wiener Gespräche haben nicht aufgehört. Iran und Türkei. Außenminister fördern Ausbau der Zusammenarbeit im Umweltbereich. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi. Beziehungen zwischen Iran und Kuwait sollten zu ihrer wahren Kapazität zurückkehren. Der iranische Präsident erinnerte an die guten Beziehungen zwischen Iran und Kuwait in der Vergangenheit und betonte, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern als zwei alte Freunde zu ihrer wahren Kapazität zurückkehren sollten. Bei einem Telefongespräch mit dem Emir von Kuwait, Scheich Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, hat Ibrahim Raisi am Dienstagnachmittag die Position Irans zu den regionalen Verschwörungen beschrieben. Der iranische Präsident gratulierte dem Emir und den Menschen seines Landes zum Fitrfest und bat, dass Gott den Menschen im befreundeten Nachbarland Kuwait und allen Muslimen den Segen von Eid al-Fitr gewähren möge. Raisi fügte hinzu, die Annäherung der Herzen der Muslime bei solchen Anlässen stärkt den Zusammenhalt zwischen den islamischen Ländern. Außerdem äußerte er die Hoffnung auf ein Treffen mit dem Emir von Kuwait in Teheran und fügte hinzu, dass zunehmende Konsultationen von Verantwortungsträgern beider Länder die bestehenden Kapazitäten weiter aktivieren und ausbauen könnten, um das Niveau der bilateralen Zusammenarbeit zu verbessern. Scheich Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah gratulierte Präsident Raisi und dem iranischen Volk ebenfalls anlässlich Eid al-Fitr und sagte, wir freuen uns sehr über den neuen Ansatz und die Bedeutung, welche die Islamische Republik Iran während ihrer Präsidentschaft dem Ausbau der Beziehungen zu benachbarten und befreundeten Ländern beimisst. Der Emir von Kuwait erwiderte die Hoffnung Ayatollah Raisis bezüglich des Ausbaus der Beziehungen und sagte, Treffen zwischen Verantwortlichen unserer beiden Länder, insbesondere von Spitzenbeamten, können dazu beitragen, die bilateralen Beziehungen auszubauen und die gemeinsamen Anstrengungen zu stärken, um den gegenseitigen Nutzen zu sichern. Amir Abdullahian, Wiener Gespräche haben nicht aufgehört. Der iranische Außenminister sagte, die Gespräche in Wien seien noch im Gange. Bei einem Interview mit dem jemenitischen Sender Al-Masira sagte Hussein Amir Abdullahian am Dienstag, die Wiener Gespräche haben nicht aufgehört, sondern gehen auf eine andere Weise weiter, um die gegen uns verhängten einseitigen Sanktionen aufzubauen, und zwar durch den Austausch schriftlicher Botschaften mit den Amerikanern über den EU-Vertreter. Unser Ziel bei diesen Gesprächen ist es, eine starke und dauerhafte Einigung zu erzielen, fügte er hinzu und sagte, Wir haben die amerikanische Seite aufgefordert, realistisch zu sein und die Aufhebung der Sanktionen in allen Bereichen und die Erlangung wirtschaftlicher Garantien für Iran gehören zu den wichtigsten Punkten in unserer Agenda. Amir Abdullahian erklärte weiter, ich denke, die amerikanische Seite versteht die roten Linien Irans gut. Wir setzen den Dialog fort und sobald unsere Einigung erreicht ist, wird unser Vertreter bei den Verhandlungen die letzten Änderungen vornehmen. Der iranische Außenminister sprach am Dienstag auch telefonisch mit dem irischen Außenminister Simon Coveney über die Wiener Gespräche. Er sagte, die Islamische Republik Iran hat neben politischen Initiativen immer wieder den nötigen Willen gezeigt, in den Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen eine gute, starke und dauerhafte Einigung zu erzielen. Amir Abdullahian erklärte weiter, jetzt ist es die amerikanische Seite, die einen realistischen Ansatz verfolgen muss, um Trumps illegales Verhalten zu korrigieren und einen Schritt in Richtung politischer Initiative zu gehen. Die 8. Runde der Sanktionsgespräche in Wien, die am 27. Dezember 2021 begann, ging am 11. März 2022 auf Anregung des EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell in eine Pause und die Verhandlungsführer kehrten zu politischen Konsultationen in ihre Hauptstädte zurück. Iran und Türkei. Außenminister fordern Ausbau der Zusammenarbeit im Umweltbereich. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian und der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu betonten am Dienstagabend bei einem Telefongespräch, dass die beiden Länder beim Umweltschutz und der Bewirtschaftung gemeinsamer Wasserressourcen zunehmend zusammenarbeiten. Bei diesem Telefonat hob Amir Abdullahian die Bedeutung der Lösung der verbleibenden Probleme in diesem Bereich und die Notwendigkeit, die bilaterale Zusammenarbeit in Form eines gemeinsamen Wasserausschusses angesichts der Bedeutung des Klimawandels und der Umweltveränderungen zu beschleunigen, hervor. Er gratulierte seinem türkischen Amtskollegen und dem türkischen Volk und seiner Regierung anlässlich des Fitrfestes und forderte die Fortsetzung der Begegnungen hochrangiger Verantwortungsträger beider Länder, um die Beziehungen zwischen Teheran und Ankara auszubauen. In Bezug auf die Pläne für das 7. Treffen des Obersten Rates für bilaterale strategische Zusammenarbeit zwischen der Islamischen Republik Iran und der Türkei, sagte Amir Abdullahian, dieses Treffen wird ein wichtiger Schritt sein, um die bilateralen Beziehungen voranzubringen und die Interessen unserer beiden Länder und Völker zu verwirklichen. Der türkische Außenminister gratulierte seinem iranischen Amtskollegen sowie dem iranischen Volk und seiner Regierung ebenfalls anlässlich von Eid al-Fitr und hob die Notwendigkeit hervor, wirksame und konkrete Schritte zur Förderung guter und freundschaftlicher Beziehungen zwischen beiden Ländern zu unternehmen. Der türkische Außenminister gab die Bereitschaft der Türkei für die baldmögliche Durchführung des 7. Treffens des Hohen Rates für bilaterale strategische Zusammenarbeit und den Besuch von Präsident Erdogan in Teheran bekannt. Unter Hinweis auf die guten Beziehungen zwischen den beiden Nachbar- und Bruderländern sagte Çavuşoğlu, dass er entsprechend den jüngsten Vereinbarungen bezüglich der Umweltfragen und der gemeinsamen Wasserressourcen mit den relevanten Institutionen in der Türkei sprechen sowie weitere Sitzungen des gemeinsamen Wasserausschusses organisieren werde. Der iranische und der türkische Außenminister betonten auch die Notwendigkeit fortgesetzter Konsultationen, um Themen auf der Agenda der Entwicklung der bilateralen Beziehungen sowie gemeinsame regionale und internationale Themen zu verfolgen. Der iranische Ölminister Javad Oji ist am Montag in Caracas mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro zusammengetroffen und beide haben den Ausbau der Zusammenarbeit im Energiebereich erörtert. Auf Twitter beschrieb Maduro am Dienstag das Treffen als produktiv und es zielte darauf ab, die Bande der Brüderlichkeit und Zusammenarbeit mit Iran, insbesondere im Energiebereich, zu vertiefen. Oji, an der Spitze einer hochrangigen iranischen Delegation, war am Samstag zu einem Besuch in Caracas eingetroffen, der als bedeutsam für die Beziehungen zwischen Iran und Venezuela und die Bemühungen um die Neutralisierung der Auswirkungen der US-Sanktionen erachtet wird. Am Montag traf Oji auch seinen venezolanischen Amtskollegen Tariq Al-Aissami zu Gesprächen für die Überwindung der Auswirkungen der harten US-Sanktionen. In einer Erklärung des venezolanischen Ölministeriums hieß es, Oji und Al-Aissami hätten die Wege und Mechanismen zur Überwindung der einseitigen Zwangsmaßnahmen der US-Regierung und ihrer Verbündeten erörtert. Bloomberg zitierte ungenannte Quellen mit der Aussage, dass Oji am Montag eine Reihe von Energiekooperationsverträgen mit Caracas unterzeichnet habe. Venezuela und Iran, die beide unter illegalen US-Sanktionen stehen, haben ihre Zusammenarbeit im Energiebereich in den letzten Jahren verstärkt. Erdogan will 1 Million syrische Flüchtlinge heimschicken. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will rund 1 Million syrische Flüchtlinge nach Nordsyrien zurückschicken. Wir unterstützen unsere Strategie mit Projekten zur Rückkehr, sagte Erdogan am Dienstag. Wir bereiten ein Projekt vor, um die Rückkehr von 1 Million unserer syrischen Brüder zu realisieren. So Erdogan weiter. Im Rahmen des Programms würde die türkische Regierung versuchen, die Syrer in 100.000 Häusern in der Provinz Idlib unterzubringen, berichtete die in London ansässige Nachrichten- und Analysewebseite Middle East Eye, MEE. Es gebe Vorbereitungen, um 1 Million Flüchtlinge die freiwillige Rückkehr zu ermöglichen, sagte der türkische Präsident. Dabei konzentriere man sich besonders auf Regionen in Nordsyrien. In Nordsyrien hält Ankara Grenzgebiete besetzt. 500.000 Syrer seien bereits zurückgekehrt, erklärte er und fügte hinzu, alle Infrastrukturprojekte von Wohnungen bis zu Krankenhäusern, alles, was das tägliche Leben betrifft, gehören zu diesem Projekt. Die Türkei ist derzeit Gastgeber von 3,7 Millionen syrischen Flüchtlingen und 1,7 Millionen anderen Ausländern, berichtete die MEE. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13 Grad, Mashhad 14 Grad, Isfahan 20 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandar Abbas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die deutsche Bundesregierung hat der Lieferung schwerer Waffen an Kiew nach langem Hin und Her zugestimmt. In unserem Interview stellt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, einen Bruch des 2+4 Abkommens fest, der Russland berechtigt, seine Truppen nach Deutschland zurückzuverlegen. Heute höre Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Holfeld, am 27. April bezeichnete die britische Außenministerin Liz Truss den militärischen Sieg der Ukraine als strategischen Imperativ des Westens. Sie forderte die Staaten der westlichen Gesellschaften dazu auf, vor allem die Lieferung schwerer Waffen auszubauen. Was bedeutet das für Sie?
Das sind die üblichen Methoden. Ich hatte gerade gesagt, aus den USA kommen immer wieder solche Dinge. Dann waren ja am letzten Wochenbeginn, also vor einer Woche Sonntag und Montag, die beiden Minister dort, also eine Austin, Verteidigungsminister oder Kriegsminister der USA, und Blinken als Außenminister, und haben auch erklärt, die Ukraine könne den Krieg gewinnen und es sei sehr wichtig, dass man mal diesen geistigen Schritt macht, damit man in der Realität überhaupt eine Chance hat. Das war noch ein relativ netter Ausdruck dafür, dass man hier Propaganda von sich gibt. Aber wir haben eben den Regierungschef Boris Johnson in London, der ist unseriös bis zum Toten umfallen. Kein Mensch in Großbritannien glaubt ihm noch. Ich glaube, 80% war die Zahl der Menschen, die glauben, dass Johnson lügt, ja, die ihm nicht vertrauen im Vereinigten Königreich. Das sind schon erhebliche Zahlen. Ich lache, weil wir hier in einer westlichen Korruption leben, die eigentlich gar nicht lustig ist, weil sie jederzeit in einem Atomkrieg enden kann. Das ist eine vollkommen absurde Situation, wenn ein Fiction-Autor, jemand, der Romane schreibt, diese Dinge, die hier passieren, einschließlich der sagenhaften Märchenkarriere dieses B-Klasse-Schauspielers Zelensky, der jetzt als ukrainischer Präsident in Olivgrün verkleidet herumläuft, wenn das jemand in Romanform angeboten hätte, hätten die Verlage das wegen Blödheit, Plattheit und, wie soll man sagen, Unwahrscheinlichkeit und ausgesprochen dummer Plotsetzung zurückgewiesen. Ja. Das kann ich garantieren. So viel weiß man, wie so Verlage funktionieren. Ich habe immerhin drei Non-Fiction-Bücher geschrieben und dabei auch mit Fiction-Personal gesprochen, weil ich auch überlegt habe, ob ich da mal einen Roman schreibe an der Stelle, wo man die Tatsachen nicht als Tatsachen drucken darf, was andere Autoren ja auch schon gemacht haben. Nicht zuletzt der berühmte Spionageautor John le Carré, ein hervorragender Mann mit sehr realistischen Szenarien. Und diese Art Dinge sind eben im Moment vollkommen im absurden Bereich. Und das ist etwas, da muss man sich klar darüber sein, dass tatsächlich der Westen mit Propaganda versucht, eine Chimäre vor den Wählern dieser westlichen Länder aufzublasen, um dazu, wie soll man sagen, raten zu können oder dahin gehen zu können, dass man sagt, wir werden die Ukraine immer weiter unterstützen, denn die stehen ja kurz vor dem Sieg. Dass der Westen den Krieg mit blutigsten Folgen und schlimmsten wirtschaftlichen Folgen für die Ukraine, für Europa und die Welt einfach nur verlängern will, das ist offenbar in unsere Lügenmedien nicht hineinzubekommen. Aber natürlich, die Menschen ahnen das in immer größeren Zahlen. Das ist so eine Sache. Sie haben den Corona-Schwindel durchschaut. Das ist im Moment ganz schwierig. Weltweit werden die Regierungen die Impfungen nicht mehr los. Sogar Afrika will nicht mehr impfen. Und jetzt kommt also diese Ukraine-Lüge obendrauf und das ganze Gelüge gegen Russland, dass ja der NATO insgesamt weit unterlegen ist. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja auch eine Sache, die im Faktor 1:3, also überfallfähig sozusagen, nach Sandkasten-Militärstrategien, so stark ist Russland unterlegen. Die Atomoption muss auf dem Tisch bleiben, damit man den Westen von unvernünftigen Sachen abhalten kann. Und das ist es.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Bleiben Sie dran!
Moral islamisch gesehen. In diesem Teil unserer Sendung über die islamische Ethik geht es um die Bedeutung von Friedensschluss und Versöhnung im Islam. Liebe Hörerfreunde, wir sprechen im Moment über die Einheit und Einmütigkeit innerhalb der islamischen Weltgemeinde und wie sie erreichbar werden. Die Vereinigung der Muslime verhilft der islamischen Welt zu Größe und Erfolg und festigt die Beziehungen zwischen den Muslimen. Dieses Mal möchten wir über Friedensschluss und Schlichtung sprechen. Frieden ist eines der wichtigsten Bedürfnisse der Menschheit, insbesondere in unserer Zeit. Friede bedeutet Versöhnung, Schlichtung, friedfertiges Zusammenleben. Friede gilt in allen Religionen und bei allen Denkschulen als wünschenswert. Die Neigung zum Frieden und zur Einheit und Einmütigkeit ist in der von Gott gegebenen Urnatur des Menschen, der Fitra, verankert. Es besteht kein Zweifel daran, dass Friede und Sicherheit unter den Menschen zu den Früchten der Einheit und der Konvergenz gehören. Der Friede nimmt einen besonderen Platz in der islamischen Kultur, wie sie der Prophet Mohammed gelehrt hat, ein. Ähnlich wie die Herstellung von Einheit erfordert aber auch die Herstellung von Frieden Gemeinsamkeiten hinsichtlich Überzeugungen, Denkweise und Handlungspraxis. Genau deswegen sind es die Gläubigen, die der Koran als die ersten erwähnt, unter denen Frieden herrscht und herrschen soll. Es heißt nämlich im Vers 10 der Sure 49, Hujurat: Die Gläubigen sind doch Brüder, und wenn zwischen ihnen Streit aufkommt, so stiftet Frieden zwischen euren beiden Brüdern und fürchtet den Ungehorsam gegenüber Allah, auf dass ihr Gottes Erbarmen finden möget. Für die Herstellung von Frieden müssen also gemeinsame Überzeugungsgrundlagen vorliegen. Und wenn die Menschen Glaubensprinzipien miteinander teilen, sind sie wie Brüder. Brüder haben die engsten Beziehungen zueinander und zwischen ihnen entsteht ein friedliches Bündnis. Wenn nun zwischen Brüdern ein Streit ausbricht, so braucht von außen niemand zu kommen, um zwischen ihnen zu schlichten. Jenen, die keinerlei Gemeinsamkeiten im Glauben mit den Muslimen haben, darf nicht gestattet werden, dass sie sich einmischen. Vielmehr müssen die Muslime selber überlegt, liebevoll und aufrichtig zwischen diesen Brüdern Versöhnung erzielen und ihrem Streit ein Ende bereiten. Ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Beilegung von Streitigkeiten und zur Herstellung von Frieden förderlich und notwendig ist, besteht darin, bei den Versöhnungsversuchen die Gottesfürchtigkeit zu beachten. Das bedeutet, dass bei diesen Bemühungen um Frieden keinerlei heimliche Absichten mitspielen dürfen und alles unparteiisch verlaufen soll. Die Gläubigen dürfen bei der Versöhnung ihrer Brüder also nicht nur die eine Partei unterstützen und die andere vernachlässigen. Sie dürfen bei ihren Bemühungen um Schlichtung keine ethnischen oder nationalen oder geografischen oder politischen Motive mitspielen lassen. Das Einzige, was sie motivieren soll, ist der Gott wohlfällige Wille zur Beilegung von Streit und Herstellung von Frieden. Nur dann wird der hergestellte Frieden gerecht sein und ein Frieden sein, der alle wahren Rechte berücksichtigt und frei von jeglichen politischen Hintergedanken ist. Also bilden der gemeinsame Glaube sowie die Gottesfürchtigkeit und deren Verknüpfung mit der Gerechtigkeit die Stütze und Grundlage für die Erzielung von Frieden und einem friedlichen Zusammenleben in der islamischen Welt. Das soll jedoch nicht bedeuten, dass der Islam die Reichweite des Friedens auf die eigene Welt beschränkt, sondern es ist damit gemeint, dass die Bildung der friedvollen Gemeinde in der islamischen Welt den Vorrang genießt. Denn der Islam möchte Frieden für die ganze Welt und die ganze Menschheit und er verwirklicht dieses Vorhaben durch Herstellung der geeigneten Voraussetzungen und im Verlaufe von mehreren verschiedenen Phasen. In diesem Zusammenhang ruft der Islam zu Beginn dazu auf, dass die Anhänger anderer Religionen himmlischer Herkunft den Muslimen aufgrund der gemeinsamen monotheistischen Glaubensprinzipien in einer friedfertigen Atmosphäre die Hand zur Vereinigung reichen. Gott, der Erhabene, gibt nämlich seinem Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, dem Überbringer der Botschaft von Frieden und Freundschaft, im Vers 64 der Sure 3, Ale Imran, folgende Anweisung. Sag, o Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemanden dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Der Islam versucht also mit den Anhängern und den Anführern der anderen Himmelsreligionen aufgrund der gemeinsamen Glaubensprinzipien einen Friedenspakt zu schließen und nicht nur das. Selbst gegenüber seinen Gegnern und Feinden spricht er dank seiner friedfertigen Art von Schlichtung und Verständigung in der Hoffnung darauf, dass alle Menschen in einer Atmosphäre des Friedens und der Einigung miteinander ein sicheres Leben ohne irgendwelche Bedrohungen führen können. Zu diesem Zweck gebietet Gott, der Allbarmherzige, seinem geehrten Propheten, welcher ein Segen für alle Menschen auf der Welt ist, im Vers 61 der Sure 8 an Voll. Und wenn sie, die Feinde, sich dem Frieden zuneigen, dann neige auch du dich ihm zu und verlasse dich auf Allah. Gewiss, er ist ja der Allhörende und Allwissende. Nachdem der Prophet Gottes, Friede sei mit ihm, diesen himmlischen Befehl erhalten hatte, hat er den Friedensvertrag mit den Götzendienern von Mekka geschlossen. Bei einem weiteren einmaligen Schritt in der Geschichte hat er, als er mit einem Heer von 10.000 Kämpfern auf dem Gipfel der Macht angelangt, ohne Krieg und Blutvergießen die Stadt Mekka eroberte, allgemeine Amnestie für deren Bewohner angeordnet.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Yodeto. Das heißt, in Erinnerung an dir. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Bedeutung wissensbasierter Produktion in der iranischen Wirtschaft. Weiterhin guten Empfang.
Das iranische Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei benannte das Jahr 1401, das auch das erste Jahr des neuen Jahrhunderts nach dem iranischen Sonnenkalender ist, mit dem Motto Produktion, wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend. Die Benennung der Jahre im letzten Jahrzehnt des iranischen Kalenders zeigt, dass Ayatollah Khamenei die Produktion fünfmal ausdrücklich betont hat. In einigen Jahren unterstützte er sie auch, ohne jedoch das Wort Produktion selbst zu erwähnen. Das Motto von 1397, welches Unterstützung für iranische Waren lautete, trägt die Unterstützung der Produktion in sich. Dies zeigt, dass das Oberhaupt der Revolution die Unterstützung der heimischen Produktion als eine der wichtigsten Strategien betrachtet, um gegen den Wirtschaftskrieg der Feinde anzukämpfen, die Wirtschaft zu diversifizieren, die Monopolwirtschaft zu überwinden, die Sanktionen zu neutralisieren und das Land auf den Weg des wirtschaftlichen Fortschritts zu bringen. Tatsächlich ist die heimische Produktion eine der Hauptsäulen der Strategie der Widerstandswirtschaft, die von Ayatollah Khamenei betont wird. Die Industrieländer dieser Welt folgten dem Weg des wirtschaftlichen Fortschritts, indem sie sich auf die Produktion konzentrierten. Erik Reinhardt, ein norwegischer Wirtschaftswissenschaftler, argumentiert in seinem Buch, warum manche Länder reich und andere arm sind, dass die strategischen Errungenschaften reicher Nationen der letzten Jahrhunderte beim Aufbau von nationalem Reichtum und Macht darin bestehen, eine starke und hohe Qualität im Produktionssektor zu haben. England im 19. Jahrhundert und das Wachstum der USA, Deutschlands, Japans und der Sowjetunion im 20. Jahrhundert bis hin zu neu industrialisierten Ländern wie Korea, Taiwan und jetzt China, bei allem war der Schlüssel zum Wohlstand die Produktionsaktivität. Ein weiterer Punkt ist, dass grundsätzlich die Lösung von Problemen wie Arbeitslosigkeit durch Maßnahmen im Produktionssektor eher möglich ist. Die meisten Arbeitsplätze sind direkt oder indirekt mit dem verarbeitenden Gewerbe verbunden. Im Jahr 2005 entfielen 20,2% der japanischen Wirtschaft auf die Produktion. In Deutschland waren es 23,2% und in den USA 13,4%. Wenn der US-Produktionssektor so groß wäre wie der japanische Produktionssektor, hätte das Land laut dieser Statistik 7 Millionen hochwertige, stabile und gut bezahlte Arbeitsplätze mehr. Wäre der Anteil des verarbeitenden Gewerbes so groß wie in Deutschland, hätten die USA 10 Millionen Arbeitsplätze mehr. Eine weitere Auswirkung einer boomenden Produktion besteht darin, dass dadurch die Sorgen im Bereich der Lebensgrundlagen der Gemeinschaft als Hauptproblem und Besorgnis abnehmen werden. In den letzten Jahren haben die Feinde der islamischen Revolution versucht, den Menschen wirtschaftlichen Druck aufzuerlegen, indem sie umfangreiche Sanktionen verhängten, um im Leben des iranischen Volkes Unzufriedenheit zu erzeugen und damit die Beziehung zwischen den Menschen und dem Staat negativ zu beeinflussen. Durch die Konzentration auf die Produktion und insbesondere die Schaffung von Arbeitsplätzen wird die Lebensgrundlage der Menschen jedoch weniger von äußerem Druck beeinträchtigt. Überdies nimmt die Fokussierung auf die Produktion die Last des Jahresbudgets vom Erdöl und verlagert sie auf andere Sektoren. In Iran gibt es enorme Kapazitäten in verschiedenen Bereichen der Industrie, des Bergbaus, der Landwirtschaft, der Petrochemie sowie der Öl- und Gasindustrie, die jeweils ein Dreh- und Angelpunkt der Produktions- und wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft sind. Die Aktivierung von Produktionskapazitäten in diesen Sektoren kann dazu führen, dass die Wirtschaft entlastet wird und extremer Druck verringert wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Handel zwischen den Ländern auf Produktion und nicht auf Dienstleistungen basiert. Obwohl der Dienstleistungssektor für die Wirtschaft eines Landes ebenfalls wichtig ist, ist die Bedeutung der Produktion weitaus wichtiger. Jetzt, da die 13. iranische Regierung die Interaktion mit den Nachbarländern und die Stärkung der nachbarschaftlichen Beziehungen zu ihrer wichtigsten außenpolitischen Agenda gemacht hat, kann die Aufmerksamkeit auf die Produktion den Außenhandel des Landes steigern. Tatsächlich erhöht die Produktionskapazität in unterschiedlichen Sektoren die Abhängigkeit der Länder voneinander. Wirtschaftliche Interdependenz ist einer der Gründe, warum Industrieländer gezwungen sind, die Interessen anderer Länder selbst in ihrer Politik nicht zu bedrohen und in ihrem Verhalten und in ihrer Politik mehr Rationalität walten zu lassen. Aufgrund dieser Bedeutung und Rolle der Produktion hat das Revolutionsoberhaupt auch die Beziehung zwischen dem Produktionssektor und der Arbeitsplatzschaffung betont. Wenn es einen Produktionsboom gibt, wird dies Auswirkungen auf die Arbeitsplatzschaffung haben. Es wird sich auf die Verringerung der Inflation auswirken. Es wird sich sogar auf das Gleichgewicht des Haushalts auswirken. Und dies wird sich auf den nationalen Geldwert auswirken, so Ayatollah Khamenei. Der bedeutende Punkt im Motto des Revolutionsoberhauptes für 1401 besteht darin, dass er eine wissensbasierte Produktion betont. In diesem Zusammenhang erklärt Ayatollah Khamenei, damit die Wirtschaft des Landes wächst und die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landes reformiert werden, müssen wir uns entschieden in Richtung einer wissensbasierten Wirtschaft bewegen. Was bedeutet wissensbasierte Wirtschaft? Es bedeutet, dass fortschrittliches Wissen und moderne Technologien in allen Bereichen der Produktion eine große und umfassende Rolle spielen. Mit alle Bereiche der Produktion ist also auch die Auswahl dieser Produktionstätigkeit gemeint, denn es ist nicht notwendig, dass der Mensch die gesamte produktive Arbeit leistet. Die Auswahl dieser Produktionstätigkeit muss also aus der Sicht von Wissen, Einsicht und Wissenschaft erfolgen. Das ist die Bedeutung der wissensbasierten Wirtschaft. Wenn wir dieser Politik folgen und Wissen zur Grundlage der Wirtschaft des Landes machen und die Unternehmen der wissensbasierten Wirtschaft vergrößern, hat dies viele Vorteile für das Land und für die Wirtschaft des Landes. Sie senkt die Kosten, das heißt, die wissensbasierte Wirtschaft senkt die Produktionskosten, sie erhöht den Nutzen und die Qualität der Produkte und macht sie wettbewerbsfähig. Das heißt, wir können diese Produkte auf globalen Märkten als wettbewerbsfähige Produkte anbieten. Das ist der Auftrag einer wissensbasierten Produktion. Der Fokus auf das Wissen in der Produktion hat daher vor allem das Ziel, die richtige Wahl bei der Herstellung von Waren zu treffen, die Produktionskosten zu senken, den Nutzen der hergestellten Waren zu steigern und die hergestellten Waren im In- und Ausland wettbewerbsfähig zu machen. In einer Situation, in der das Land extremen Sanktionen und extremen Druck ausgesetzt ist, kann eine wissensbasierte Produktion die Grundlage für die Neutralisierung von Sanktionen und Druck sein. Um die Abhängigkeit vom Verkauf von Rohstoffen mit geringer Wertschöpfung zu überwinden, ist es vielmehr notwendig, Wissen, Kreativität und Innovation im Bereich der Ökonomie einzusetzen, also die Wirtschaft qualitativer zu gestalten. Der Begriff wissensbasierte Ökonomie, dem in der heutigen Zeit in der Entwicklungsstrategie der Länder besondere Beachtung geschenkt wird, bringt die Rolle von Wissen und Technologie im Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung zum Ausdruck. Die Umstellung der Volkswirtschaften auf eine wissensbasierte Wirtschaft kann neben der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Länder dazu beitragen, die Macht der Länder im Bereich des Außenhandels zu stärken und gleichzeitig eine wirtschaftliche Basis in der Welt zu schaffen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.